Exzellent, gut. Also ich begrüße Sie recht herzlich an den Rundfunkgeräten. Also was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben angefangen, uns SQL anzuschauen und an sich war das Einzige, was so ein bisschen tricky war, diese Anfragen. Ja? Und wir haben ja gesagt, okay, was macht das Select Statement? Das Select Statement nimmt eine Menge von Tabellen oder die Informationen daraus und baut eine Ergebnistabelle, und zwar eine Ergebnistabelle, die einen bestimmten Informationsbedarf befriedigen soll. Ja? Und wir haben drei Teile gehabt. Nach dem Select steht, was wir für Spalten da drin haben wollen im Wesentlichen. Nach dem Where From steht im Wesentlichen, aus was für Tabellen wir unseren Informationsbedarf befriedigen möchten. Und bei dem Where steht im Wesentlichen, was wir da an Bedingungen stellen. Ja? Und dann haben wir gesagt, der Ablauf einer einfachen Select-Anfrage ist immer das gleiche. Das heißt, Sie nehmen alle Tabellen, die nach From stehen, bilden das Kreuzprodukt und wählen aus den sehr breiten Tupeln dieses Kreuzprodukts, die auch sehr viele sind, wählen Sie mit Where die aus, die Sie haben wollen. Und danach bestimmen Sie mit Select als Projektion von dieser sehr breiten Tupelmenge die Spalten, die Sie denn eigentlich interessieren. Ja? Und so weit, so gut. Dann haben wir gesagt, dann gibt es noch sowas wie Group By, ja? Wo wir die Anfragen gruppieren. Und dieses Gruppieren war insbesondere interessant, wenn wir Aggregatfunktionen benutzen. Und Aggregatfunktionen gab es eine ganze Menge und da habe ich das letzte Mal auch einen Fehler gemacht. Ja, also ich habe gesagt, dass, wenn mich nicht alles täuscht, dass alle Aggregatfunktionen, die wir da so hatten, Integerwerte liefern, was natürlich Schwachsinn ist, gemeint war Zahlwerte. Ja, das können Integerwerte sein, also bei Count zum Beispiel. Ja, es gibt halt entweder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einträge in der Ergebnistabelle oder besser gesagt in einer Gruppe in der Ergebnistabelle. Aber andere zum Beispiel wie Average, AVG, das gibt natürlich einen Real-Wert. Ja? Gut, das war das. Und dann haben wir gesagt, okay, damit können wir leben. Die Dinge werden dann vielleicht etwas komplizierter, wenn wir geschachtelte Anfragen haben. Und diese geschachtelten Anfragen wollen wir uns jetzt noch zum Abschluss unserer SQL-Betrachtung ein bisschen anschauen, anhand von ein paar Beispielen. Also was meinen wir mit geschachtelt? Geschachtelt heißt, dass wir sowohl nach Select als auch nach From als auch nach Where unsererseits wieder Select-Anfragen verwenden dürfen. Ja? Und speziell nach dem From und nach dem Where macht es eigentlich intuitiv Sinn. Nämlich nach dem From, Sie wissen, da kommen die Tabellen rein, aus denen Sie Ihren Informationsbedarf befriedigen möchten. Und Sie können aber natürlich außer den schon wirklich vorhandenen Tabellen auch neu erzeugte Ergebnistabellen einer Select-Anfrage da reinnehmen. Das verbietet Ihnen niemand. Ja? Denn Tabelle ist Tabelle und ob die jetzt das Ergebnis sozusagen temporär ist als Ergebnis einer Select-Anfrage oder ob es die schon seit 1870 gibt, ist eigentlich wurscht. Ja? Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo wir eine Unteranfrage in dem Where-Teil haben. Wir wollen wissen, welche Prüfungen besser als durchschnittlich verlaufen sind. Ja? Und was wir machen können, ist, wir nehmen Prüfen, gehen da Zeile für Zeile durch, also, und dann überprüfen wir für jede Zeile, für jedes Tupel, ob die Note kleiner ist als, ja. Und jetzt brauchen wir natürlich im Prinzip hier, um einen Vergleich zu machen, brauchen wir eine Zahl. Jetzt wissen wir, Zahlen sind 1x1 Tabellen, ja, im Grunde genommen. Das heißt, wenn wir uns das hier einfach mal anschauen, was macht diese Unteranfrage, nachdem ich mir meinen Zeiger geholt habe, vielen Dank. Select Average Note from Prüfen, Das ist also eine sehr einfache Select-Anfrage. Erstmal stellen wir fest, dass where fehlt. Ja? Was heißt das, wenn das where fehlt? Naja, das heißt einfach, ich stelle keine Bedingung. Ja? Ich will alle Zeilen haben. From was? From prüfen. Ja? Diese Tabelle gibt's. Und wir verwenden hier auch keine Tupelvariablen. Ja? Also das ist auch völlig okay. Wir könnten auch from prüfen Schnitzenpitz hinschreiben, dann hätte halt prüfen jetzt in der Unteranfrage den Namen Schnitzenpitz, wäre auch egal. Ja? So. Und da müssten wir das hier natürlich dann auch noch qualifizieren. Und was wir wollen, ist select irgendwas, und zwar wenden wir dann wieder eine Aggregatfunktion an, und zwar auf die Spalte Note. Group by haben wir hier nicht, das bedeutet, wir wissen, wenn wir kein Group by haben, da gibt es eigentlich eine einzige riesige Gruppe, auf die die Aggregatfunktion sich im Grunde bezieht. Ja? Das heißt, so können Sie im Grunde genommen das machen, wenn Sie es möchten. Ja? Also das war ein Beispiel jetzt für eine geschachtelte Anfrage in where. Ja? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo wir eine Unteranfrage in der Select-Klausel haben. Ja? Das sieht so aus. Ja? Also offensichtlich geht es uns wieder um Professoren und wir wollen ihre Lehrbelastung irgendwie haben. Ja? Und das hatten wir auch schon mal in einem anderen Zusammenhang. Das hier ist jetzt etwas eine etwas komische Art, das sozusagen zu machen. Ja? Und was jetzt passiert, ist das Folgende. Also select P, Personalnummer P, Name from Professoren P, das wäre eine Unteranfrage, die wir leicht verstehen können. Ja? Und where fehlt auch, das heißt, Servus, die where fehlt auch, das heißt, wir wollen einfach alle Professoren betrachten. Okay? Das wäre soweit nicht schlecht, das könnte man leicht verstehen. Jetzt, was passiert hier? Naja gut, wir erzeugen uns, und das wird hier ja jetzt nochmal gesagt, für jedes unserer Ergebnistupel, also für jeden Professor, wir stellen ja keine Where-Bedingung, wird jetzt diese Unteranfrage ausgeführt. Ja? Also select sum, VSWS, Aggregatfunktion. Und die, das Ergebnis von sum, VSWS wollen wir später in unserer Ergebnistabelle Leerbelastung nennen. Das war dieser as-Operator. Das heißt, mit as können Sie einfach das, was Sie mit der Aggregatfunktion errechnet haben, dem können Sie einen Namen geben. Okay? Also select irgendwas from Vorlesung, where, und jetzt gibt's halt wieder eine Bedingung. Ja, wir holen uns aus Vorlesungen natürlich pro Professor die raus, die dieser Prof auch gelesen hat. Das heißt, wir haben einen Professor, den Herrn Müller. Ja? Und für den Herrn Müller nudeln wir alle Elemente in Vorlesung durch und schauen, ist die vom Müller? Ja, gut, dann kommt sie rein. Ist sie nicht vom Müller? Weg. Ja? Wenn wir alle zusammengesammelt haben, die vom Müller sind, dann berechnen wir sum VSWS als Leerbelastung. Okay? Und wir wissen, select irgendwas from irgendwas. Wenn ich da durchgehe, dann erzeuge ich ja Zeilen in der Ergebnistabelle. Und diese Zeile vom Müller sieht halt so aus, ja, Müller Personalnummer, ja, hier der Name, also Müller selbst. Und dann halt, was weiß ich, 25, weil der Müller 25 SWS hält, ja. Und so geht's weiter. Und so kann ich mir dann die Geschichte zusammenbauen, ja. Und wir wissen, diese Korreliertheit ist nicht immer das Effizienteste, ja. Also im Grunde genommen, wir haben, nehmen wir mal an, wir haben 100 Professoren und wir haben 200 Vorlesungen. Ja? Wie viele Tupel müssen Sie sich dann insgesamt anschauen? Naja, gut, Sie müssen 20.000 Mal Tupel anschauen. Ja? Für jeden Prof 200 Dinger durchgehen. Nächster Prof nochmal 200. Ja? Das ist also im Grunde genommen das Kreuzprodukt aus P und V. Und da müssen Sie halt jedes durchschauen. Jetzt wissen wir, SQL macht das intern eigentlich ja nicht so. Das ist nur diese Übersetzung in die relationale Algebra gewesen. Intern gibt es halt wesentlich effizientere Methoden, um mit Joins oder sonst was diese Geschichten zu machen. Ja? Und ein intelligenter SQL-Interpreter wird das sich entsprechend auch so zurechtbiegen. Ja? Aber man kann es auf jeden Fall so machen. Gut. Ja? Jetzt, um das nochmal zu betonen, was ist das Problem mit der Korrelierung? Also wenn ich jetzt Studierende möchte, rausfinden möchte, die älter sind als Professoren, ja? Also dann kann ich, erstmal muss ich mir überlegen, was will ich hier eigentlich? Gut, ich will also offensichtlich Studierende finden, und wie interpretiere ich jetzt das obere Lila, ne? Ja? Also offensichtlich soll es gelten, dass ein Prof existieren soll, der jünger ist als der Studierende. Ja? Man könnte diese obere lilane Geschichte natürlich auch interpretieren als sind älter als alle Professoren. Ja? Da muss man halt statt exists all schreiben. Aber ansonsten haben wir das im Wesentlichen schon gehabt. Ja? Das sieht ja gleich. Und hier ist natürlich das Problem, dass sie genau wieder so eine Korrelierung haben. Das heißt, sie nudeln die Studierenden durch, ja, die bei uns Studenten heißen, und da müssen sich für jeden Studierenden alle Profs anschauen, immer wieder. Nächster Studierende, alle Profs. Und das ist natürlich nicht so effizient. Ja. Deswegen werden wir gleich eine unkorrelierte Fassung davon haben.
Ersetzt der Stern eine Spalte oder steht er dafür, dass alle Spalten angeschaut werden?
Okay, also die Frage war, ersetzt der Stern eine Spalte oder steht er dafür, dass alle Spalten gemeint sind? Letzteres stimmt, also Stern heißt, alle Spalten sind gemeint. Ja? Gut. So, das wäre jetzt eine unkorrelierte Fassung davon. Haben wir im Prinzip auch schon mal gehabt. Ja? Das heißt, ich schaue mir einmal an, was ist das Maximum der Professoren, Alterselemente. Ja? Und wenn ich einen Studierenden habe, der kleiner ist als dieses Maximum, dann ist es ein Studierender. Ja, stimmt das? Ja, doch, ich glaube, das stimmt schon. Dann ist es ein Studierender, der älter ist als der jüngste Prof. Ja? Zumindest erscheint mir das im Moment logisch. Wenn wir mal überlegen, also das Studierendengeburtsjahr muss kleiner als das Maximalalter sein. Macht es Sinn? Nee, macht irgendwie keinen Sinn. Ist irgendwas falsch. Also müsste es dann nicht heißen, where S Geburtsjahr größer select min? Ich glaube schon. Ja? Also das ist wahrscheinlich falsch. Korrigiere ich auf den Folien entsprechend und stelle es online. Ja? Da war noch eine Frage. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Ich habe bei from ja nur die Studententabelle aus.
Ja. Ich glaube, Sie brauchen, also die Frage war, könnte ich statt select s.stern auch einfach select stern schreiben? Ja? Ich glaube, wenn Sie Studenten qualifizieren mit dieser Variable, dann sollten Sie auch s.stern schreiben. Ja? Ich meine, wahrscheinlich funktioniert es auch, aber das sind da Sachen, die kann so sein, konzeptionell macht es keinen riesen Unterschied, glaube ich jetzt. Also würde ich jetzt mal bold behaupten. Aber wahrscheinlich ist es besser, S-Punkt-Stern zu schreiben. Ja? Gut. Also das ist irgendwie falsch, müssen wir ändern. Ja? Und ich denke auf jeden Fall nochmal nach. Es stimmt doch? Okay, Begründung?
Ja, weil das Geburtsjahr ja kleiner sein muss als das vom jüngsten Professor.
Ach stimmt, das Geburtsjahr, nicht das Alter. Ja, ja. Bingo. Gut, ja. Sehr gut. Ich bin heute begeistert. Erst die Sache mit dem Punkt. Aber auch bei Ihnen, ich erspare Ihnen, dass ich Ihnen die Hand schüttle. Ja, ist natürlich klar. Ja. Also, nochmal für die Damen und Herren an den Rundfunkgeräten. Die Folie stimmt doch, weil der Gro im Geiste von Alter ausgegangen ist. Ja. Aber von Alter war ja nicht die Rede, es ist ja von Geburtsjahr die Rede. Ja. Und jemand, der ein kleineres Geburtsjahr hat, ist natürlich älter. Ja. Insofern ist das, was hier steht, völlig korrekt. Vielen Dank. Passt, ja, erspart mir die Änderung. Und wie gesagt, Die Geschichte ist, dass wir sozusagen diese Unteranfrage im Grunde genommen nur einmal ausführen müssen, weil da überhaupt nichts von S drin steht, ja, von dem jeweiligen Studierenden, um den es eigentlich gerade geht, ja, gleich. Und deswegen kann die Instanz, die diese Anfrage auswertet, kann das sozusagen nur einmal auswerten. Jetzt können Sie sich natürlich sagen, ja, Moment mal, es scheint doch jetzt müssen wir doch trotzdem alle Studenten durchnudeln und trotzdem jedes Mal das Maximum der Professoren nochmal neu ausrechnen. Ja, da sind dann aber die entsprechenden Interpretationsstrukturen intelligent genug, dass sie das kapieren, dass wenn kein S drin steht, dass sie das nur einmal ausrechnen. Ja? Also insofern ist es durchaus effizient. So, Fragen. Ja, also ich würde die Frage vielleicht ans Ende packen wollen, weil ich auch heute ein bisschen vorankommen muss. Also
ich glaube, die Frage, weil dann steht die äquivalente komplizierte Formulierung, aber die bringt immer so ein ähnliches Ergebnis, oder? Man bekommt dann nicht genau das gleiche Ergebnis bei der modernen Anfrage.
Doch, denk's nochmal drüber nach. Aber wenn Sie Zweifel haben, nachher besprechen. Aber das, glaube ich, stimmt schon. Ja? Gut. Ich bin mal so frei, mal weiterzumachen. Gut, okay. Wenn ich jetzt an den Assistenten interessiert bin, deren Professorenboss jünger ist, ja, als er oder sie selbst, auch das ist natürlich wieder gendermäßig total sozusagen un-PC. Ja. Welcher Assistierende hat einen Boss, der jünger ist als es selbst? Als er, sie selbst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste man es auch anders formulieren. Also das kann man natürlich genauso wieder machen, korreliert. Und da sehen Sie in der Unteranfrage, die wir eigentlich jetzt relativ gut kapieren, taucht P auf und A auf. Ja? Und deswegen ist die korreliert und deswegen ist sie praktisch nicht effizient auszuwerten. Ja? Wir können aber eigentlich die Geschichte ganz straightforward machen, ja, nämlich mit einem ganz normalen Select-Statement. Also wir wissen, wir brauchen die Assistenten, wir brauchen die Professoren und dann packen wir das einfach in die Where-Bedingung rein. Ja. Where Boss passt zur Personalnummer der Professoren und das Geburtsjahr muss größer als das Geburtsjahr des Assistenten sein. Warum ist das jetzt ein Join? Wir haben doch gesagt, select from where, das ist, erst wird das Kreuzprodukt gebildet und dann wird mit where aus den Tupeln ausgewählt. Ja, um das nochmal zu sagen, das ist das, was mathematisch im Prinzip passiert, aber intern wird es natürlich auch wieder effizienter umgebaut, sozusagen. Das heißt, dieser erste Ausdruck nach where ist ja im Prinzip eine Join-Bedingung, ja, wenn Sie sich an die relationale Algebra noch erinnern. Und das kann man also wesentlich effizienter sozusagen machen. Ja. Und mit der korrelierten Unteranfrage hätten Sie da jetzt keine Chance. Ja. Das ist also insofern nice. Gut, jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir die Schachtelung in from haben. Ja. Also wir haben sie jetzt in select, wir haben sie in where gehabt, kann man sie auch in from haben. Auch das habe ich ja schon gesagt, neben den Tabellen, die es eh schon gibt, kann ich da durchaus auch Ergebnistabellen einer Select-Anfrage drin haben. Und das wäre jetzt hier so ein Beispiel. Also wer hört mehr als zwei Vorlesungen? Gut, also offensichtlich können wir das nicht einfach nur mit einer Where-Bedingung machen, weil wir müssen ja im Prinzip ja, sozusagen da zählen. Das heißt, offensichtlich brauchen wir was, was irgendwie mit Count arbeitet. Und Count in dem Fall, wenn wir das jetzt so verwenden, braucht jetzt also das Group By. Und zwar wollen wir nach Studierenden gruppieren. Und für jeden Studierenden, der hat dann eine eigene Gruppe, und in dieser eigenen Gruppe stehen dann alle Vorlesungen drin, die er hört, und die kann ich zählen. Okay? Und wir wissen wiederum, bei dem Group By muss ich nicht, oder ist es nicht ausreichend, wenn ich nur die Matrikelnummer angebe. Wenn ich nachher im Ergebnis auch Name will, muss ich auch danach gruppieren. Auch das hatten wir schon besprochen. Es ist einfach aus logischen Konsistenzgründen, interessiert uns aber jetzt eigentlich nicht besonders. Ja? Das heißt also, hier haben wir uns sozusagen eine Ergebnistabelle zusammengebaut, die drei Spalten hat mit den Namen Matrikel, Name und Vorlanzahl. Ja? Das sind die Namen dieser drei Spalten. Und das ist einfach irgendeine Tabelle, aus der kann ich auswählen, nämlich die Elemente, die Vorlanzahl größer 2 haben. Ja? Das ist also einfach auch eine Art, wie man es machen kann. Okay? So, hier ist jetzt mal zum Abschluss, oder wir nähern uns ja eh stark dem Ende, jetzt nochmal eine ganz komplizierte Anfrage. Ja? Die hat also allen möglichen Kram drin. Okay, also mal den Cursor wegtun. Also, das erstens fällt uns auf, sie hat kein where. Das heißt, wir wollen offensichtlich in dem from alle Elemente aus dem konzeptionellen Kreuzprodukt auch haben. Und jetzt haben wir in from 2 Tabellen, die nicht schon existieren, sondern beide Tabellen sind Ergebnisse von Select-Anfragen. Ja? Und ja, das ist es halt im Wesentlichen. Also die zweite, die untere, die lila-blaue, Select Count as Gesamtanzahl vom Studenten, ja, zählt halt einfach die Studenten. Und die braune Anfrage from Select Vorlesungsnummer Count as ans Studi pro Vorl, ja, was die macht, ist halt einfach pro Vorlesung die Zahl der Studierenden zählen, die hören. Diese Vorlesung. Ja? Und das sind jetzt halt eben zwei Tabellen. Und beide Tabellen sind halt relativ simpel, denn sie sind im Wesentlichen 2 mal 1 sind sie nicht. Also sie haben die erste, die braune, hat halt 2 Spalten und pro Vorlesung wird das gehört und die blaue ist im Wesentlichen eine 1x1-Tabelle. Ja? Und dann baue ich mir oben was zusammen, was ich da haben will, nämlich die Vorlesungsnummer und die Zahl der Studierenden und die Gesamtanzahl, das ist ja alles okay. Und dann möchte ich den Marktanteil der Vorlesung bestimmen. Ja? Das heißt, ich nehme mir einfach aus den beiden Tabellen, aus diesen Zwischentabellen, der braunen und der lilanen, nehme ich mir was raus und mache damit einfach eine Berechnung. Okay? Und diese Berechnung ist einfach, dieser braune Querbalken ist das geteilt durch, ja? Und dieses cast ist einfach noch ein Operator, der mir diese Anzahl der Studierenden pro Vorlesung einfach in ein etwas anderes Format umwandelt. Das interessiert uns jetzt für den Moment nicht. Das ist einfach eine Zahl. Und die teile ich durch eine andere Zahl und das nenne ich dann Marktanteil. Ja? Das ist im Wesentlichen einfach die Prozentzahl. Wie beliebt ist die Vorlesung im Grunde genommen? Ja? Und das ist jetzt was, das macht Gebrauch von vielerlei Sachen, aber es ist halt auch eher kompliziert. In der Prüfung werden wir jetzt solche Cast-Sachen zum Beispiel nicht verwenden. Aber es ist ja immer mal gut, wenn man es gesehen hat und weiß, es dient halt nur der Umwandlung ein bisschen datentypmäßig, ist jetzt nicht so strukturell wahnsinnig interessant. Ja? Und ja, gut, ich kann das Ganze auch noch übersichtlicher machen, lassen wir für den Moment mal weg. Noch unter Anfragen bezogen sind natürlich die Sachen mit Union zum Beispiel oder dieses Mengenminus, ja, und Geschichten, die auch nach all, mit all und exists und in funktionieren. Das haben wir eigentlich auch schon alles gehabt, deswegen schnell drüber hinweg. Ja. Jetzt haben wir ja in der Zwischenzeit mal gesagt, wenn wir mit echter All-Quantifizierung arbeiten wollen, dann können wir das nicht mit dem All-Operator machen, weil der All-Operator eigentlich nur sagt, vergleiche mit allen, die in einer bestimmten Tabelle drin sind. Wenn wir jetzt aber diejenigen Studierenden wissen wollen, die alle Vorlesungen hören, die es gibt, ja, ich weiß nicht, ob es solche Freaks gibt, aber gibt eigentlich immer jede Menge Freaks. Insofern kann schon sein, dass es auch sowas realisiert gibt. Naja, dann haben wir das in gewisser Weise auch schon mal gehabt, wie wir das auf eine etwas kompliziertere Weise machen. Aber man kann, und das ist die Aussage, alle All-Quantifizierungen auch durch eine entsprechende Count-Formulierung abarbeiten. Ja? Das heißt, Sie schauen sich zuerst an, wie viele Vorlesungen gibt es denn, ohne jetzt irgendwie genau durchzugehen, ja gut, der Herr Müller, hört der das? Okay, gut. Hört der das? Ah, okay, gut. Hört der das? Okay, gut. Ja, ist ja irgendwie ein bisschen dämlich. Was Sie machen, Sie zählen einfach die Vorlesungen und schauen sich an, hört der die 134, die es gibt? Ja, und wenn das der Fall ist, nehmen Sie ihn ins Ergebnis auf. Das heißt, wir machen das erstmal, natürlich brauchen wir ein Group By, indem wir sagen, in höheren sollen alle die Tupel nach Studierenden gruppiert werden. Okay? Und für jeden Studierenden müssen es natürlich zählen. Das heißt, wir wissen, wir haben zuerst die Vorlesung gezählt. Das macht Select Count from Vorlesung. Okay? Da müssen Sie jetzt natürlich für den Freak Müller auch ihn hören, nachschauen, ob der wirklich alle 137 hört, die es gibt. Das heißt, Sie gruppieren hören nach den Studierenden, gehen zum Müller und wenn 137 Zeilen mit Müllers Matrikelnummer drin sind, bingo, ja, dann ist er tatsächlich ein Freak und wird aufgenommen. Sehr schön, ja, also auf diese Weise kommen auch Randgruppen in SQL zu ihrem Recht. Sehr schön. Gut. Jetzt nochmal ein etwas komplizierteres Beispiel, auch zum Abschluss. Ja. Finde die Studierenden, die alle vierstündigen Vorlesungen hören. Naja, jetzt machen wir das erstmal ohne Count. Ja. Wie machen wir das? Also, obere Select-Anfrage ist die, die ohne das Count auskommt. Also wir holen uns alle Studierenden, ja, wo es keine Vorlesungen gibt, die folgende Eigenschaft hat. Ja, und das ist jetzt die geschachtelte Unteranfrage mit der ersten Klammer. Also da nehmen wir uns alle Vorlesungen raus, die vierstündig sind. Und die sollen aber auch alle in höheren drin sein, und zwar hören, was zur Studierendenmatrikelnummer passt. Ja? Also, an der Stelle hier wissen Sie also, Sie können von einer Vorlesung ausgehen, die 4 Semesterwochenstunden hat. Ja? Und jetzt müssen wir halt schauen, was zusammenpasst. Also, offensichtlich muss Hören-Vorlesungsnummer gleich V-Vorlesungsnummer sein. Das ist einfach die Join-Bedingung, also das, was wir eigentlich all the time haben. Und Hören-Matrikelnummer muss auch Student-Matrikelnummer sein. Das ist einfach ein zweiter Teil der Join-Bedingung. Ja? Jetzt das S bezieht sich sozusagen auf die Tupel aus Studenten hier oben. Ja? Und das V bezieht sich auf diese Vorlesung. Also das heißt, das ist eine ganz stark korrelierte Geschichte. Und die Logik ist halt, es darf nicht sein, dass es eine vierstündige Vorlesung gibt, die der Studierende nicht hört. Ja? Also, es darf keine Vorlesung geben, ja, die 4 Semesterwochenstunden hat und die der Student nicht hört. Okay? Das ist die Logik dieser oberen Unteranfrage. Jetzt muss man nicht online kapieren, ist aber eine Geschichte, die man sich als Beispiel nochmal vergegenwärtigen kann, um so Sachen zu checken wie, habe ich das mit der Korrelierung verstanden? Habe ich das mit Select überhaupt verstanden? Was ist nochmal eine Join-Bedingung, um Gottes Willen? Was war das nochmal mit dieser Logik? Was heißt and? Was heißt not? Ja, also da kann man ziemlich viel vernetzen, wenn man über sowas halt mal 10 Minuten nachdenkt. Und wie würde das Ganze jetzt mit diesem Count-Trick aussehen? Naja, gut. Erstmal wollen wir Matrikelnummern nur haben. Gut, das könnte man natürlich auch in dieser Weise dann nachher machen. Aber nehmen wir mal an, wir wollen nur die Matrikelnummern haben. Und wir wollen Hören betrachten. Und jetzt machen wir den gleichen Trick wie hier auch. Also wir gruppieren in Hören nach den Studierenden. Und jetzt zählen wir einfach in jeder Gruppe und schauen nach, ob das der Count aller vierstündigen Vorlesungen ist. Ja? Auch das hier ist wiederum komplett unkorreliert, diese zweite Select-Anfrage. Die werten es nur einmal aus. Also sie zählen alle vierstündigen Vorlesungen, finden raus, das sind 16, sagen wir mal. Ja? Und dann haben sie ja Hören, dann haben sie Hören ja schon gruppiert nach den Studierenden. Und nehmen wir mal an, jetzt kommt der Studierende Groh. Und jetzt wollen wir mal sehen, ja, in der Groh-Gruppe stehen, sagen wir mal, drei Tupel drin von den drei Vorlesungen, die er hört, der faule Sack. Ja. Und dann schaue ich halt nach. Diese drei, ja, die mir hier das Count rausliefert, nicht projiziert, muss gleich der Zahl der vierstündigen Vorlesungen sein. Nehmen wir mal an, es gibt 17. Stelle ich fest, für den Groh ist das nicht der Fall, also schmeiße ich seine ganze Gruppe raus. Ja. Denn wir haben ja hier kein Where, sondern ein Having. Und das Having wählt Gruppen aus, die eine bestimmte Bedingung, die einer bestimmten Bedingung genügen. Ja? Das ist einfach das. Und das ist, sieht ja schon wesentlich schlanker aus. Ich habe es gesehen, ja. Sieht wesentlich schlanker aus und ist auch logisch, glaube ich, ein bisschen leichter zu kapieren. Was uns das lehrt, ist, es gibt in SQL halt leider nicht immer nur eine Art, wie man es machen kann. Das heißt, die Frage, die sich beim Lernen stellt, ist ja, okay, gut, ich mache jetzt mal eine Aufgabe. Da steht drin, finden Sie alle bärtigen Professoren, keine Ahnung. Dann denke ich mir irgendein Select aus und jetzt kann ich es auch im Web probieren. Sie wissen ja, wir haben das verlinkt, wo man das im Web ausprobieren kann. Kommt irgendwas raus? Ja, scheint zu stimmen, aber vielleicht stimmt es auch nur zufällig. Ah, die Musterlösung sieht auch anders aus, habe ich es jetzt falsch gemacht? Ja? Das ist eine ganz natürliche und logische Frage. Und die Antwort kann sein, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein, weil es gibt halt nicht immer nur eine Art, es zu machen. Ja? Also wenn ich Ihnen eine Matheaufgabe stelle, wie viel ist 101 plus 5, da gibt es nur eine Antwort. Und wenn Sie 217 sagen, leider fail. Ja? Und hier ist es halt aber ein bisschen komplexer, man kann es immer auch anders machen. So, jetzt endlich. Nein, 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 überhaupt nicht. Die werden nicht sortiert. Gruppiert.
Aber werden da jetzt alle Vorlesungen gezählt oder nur die viersemestrigen?
Nein, nein, also schauen Sie mal das erste an. Select H-Matrikelnummer from Hören H. Ja? Bei diesem Select gibt es kein Where, richtig? Das heißt, ich will alle Tupel anschauen, die in Hören drin sind. Ja? Und da gehe ich jetzt jedes durch. Und zuerst gruppiere ich mal diese höheren Tupel nach der Matrikelnummer. Das heißt, ich da drei mit meiner Matrikelnummer, fünf mit ihrer und so weiter. Ja? Und innerhalb der Gruppen beziehe ich mich erstmal mit dem ersten Count-Stern. Ja? Da wissen wir, dass es Aggregatfunktionen operieren auf Gruppen. Das heißt, für jede Gruppe wird die Aggregatfunktion separat ausgewertet. Okay? Das heißt also, für jeden Studierenden wird gezählt, wie viel der oder diejenige dann auch hört. So. Und das steht ja jetzt aber in der Having-Bedingung drin. Die Having-Bedingung schmeißt ganze Gruppen raus, ja. Und zwar die Gruppen von Studierenden, die nicht alle vierstündigen Vorlesungen hören. Das schmeißt Having raus. Und Having behält die Gruppen von Studierenden, die alle viersemestrigen hören. Und woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich vorher die vierstündigen gezählt habe und dann für jeden Studierenden vergleichen kann, ob die 17 vierstündigen auch von dem gehört werden. Ja? Dann habe ich Pech, weil ich nur drei habe, Sie haben Pech, weil Sie nur fünf haben. Aber keine Ahnung, die Damen und Herren, die sich für die Fachschaft bewerben, haben natürlich alle 17 gehört. Ja? Kann sein. War noch Zweifel?
Also, ja, weil ich das auch so verstehe.
Ja.
Und dann die mit den vier, vierstündigen Skip. Und dann könnte ich aber auch dreistündige oder so hören, und dass die mitgezählt werden.
Nein, eben nicht, weil bei der letzten Select-Anfrage, die letzte, die in Klammern steht, da haben wir ja eine Where-Bedingung.
Und diese, die dann auch auf meine...
Nein. Die gilt nicht auf Ihre, weil der Witz ist ja, das ist unkorreliert. Das heißt, wenn wir nur das untere hier anschauen, also von der Klammer bis zu der Klammer, ja, das ist ja relativ straightforward. Sie suchen sich aus Vorlesungen alle raus, die vierstündig sind und nicht dreistündig. Ja, und die zählen Sie, weil es gibt kein Group By, das heißt, es gibt nur eine Gruppe. Das heißt, Sie haben da nur eine Einmal-Ein-Tabelle, die Sie auch als Vergleich heranziehen. Und da gibt's nicht mit Ihre, meine, deine, das sind einfach nur Vorlesungen. Die haben nicht Ihre, meine, deine. Das kommt ja erst in Hören, was meine, Ihre, deine sind. Ja? Und das Hören haben wir ja als Gegenstand. Da machen wir die Gruppierung, dann können wir wieder zählen innerhalb jeder Gruppe und dann können wir das mit der Einmal-Ein-Tabelle vergleichen. Ja? Ist also eigentlich eine ganz coole Sache. Auch hier würde ich jetzt erstmal weitermachen, ja. Und das, lassen Sie uns das mal als letzte Geschichte noch besprechen. Wir haben ja gesagt, wenn wir einen guten Datenbankentwurf haben, wollen wir möglichst selten in die Bredouille kommen, dass wir Informationen nicht haben. Ja? Wenn wir jetzt also einen Studierenden haben, der, keine Ahnung, wir wissen die Matrikelnummer, wir wissen Vor- und Nachnamen, aber wir wissen halt leider nicht, wo der wohnt. Zum Beispiel, da müssen wir bei Adresse oder bei Straße, sagen wir mal, null eintragen, weil wir es nicht wissen. Okay? Und es gibt jetzt natürlich die Frage, sind diese null, wie verhalten sich diese null-Werte, wenn ich damit joinen will und Where-Bedingungen mache und so weiter und so fort. Ja? Also, wenn wir uns mal dieses Beispiel hier anschauen, mathematisch, wenn es 100 Studierende gibt, wie viele, was ist das Ergebnis der Einmal-Ein-Tabelle? Guess? Es gibt 100 Studierende, wie viel kommt da bei Count raus? Okay, 100, ja. Weil die Semesteranzahl ist entweder kleiner 13 oder größer gleich 13. Das trifft auf alle Semesterzahlen zu. Ja? Aber es kann halt passieren, dass das nicht der Fall ist, weil wenn das Semesterattribut null ist, dann wird es nicht gezählt. Okay? Das heißt, wir wissen zwar nicht, was der Studierende für ein Semester hat, aber wir wissen sehr wohl, dass egal welches Semester er hat, dieses Semester entweder kleiner 13 oder größer gleich 13 ist. Mathematisch macht es Sinn. Bei der Abfragegeschichte ist das nicht der Fall. Denn, also mit null wird relativ komplex umgegangen. Ja? Also bei arithmetischem Zeug, wenn Sie zum Beispiel in die unschöne Lage kommen, null zu irgendwas dazuzählen zu müssen, ja? Also dann werden es bei einer Geschichte wie null plus 1 wieder null rauskriegen. Ja? Das heißt, man könnte ja auch versucht sein zu sagen, ich zähle, ich komme zu einem null, ja, ach, das überspringe ich mal. Ja? Aber das ist ja nicht logisch. Wenn Sie, sagen wir mal, irgendwas zählen wollen und irgendeiner sagt Ihnen, ja, das weiß, nehmen wir mal an, Sie wollen zählen, wie viele Bonbons jeder in der Tasche hat. Ja? Dann komme ich zu Ihnen, 5, 10, 2, keins. Und er sagt, weiß ich nicht, ja, so Gollum-mäßig, was hat er in seiner Tasche, keine Ahnung, ja. Ja gut, dann bin ich aber aufgeschmissen. Ich kann nicht sagen, ja, das lassen wir mal weg oder ich nehme mal an, das sind null oder es ist der Durchschnitt. Was ich sagen muss ist, ja, sorry Leute, ich weiß nicht, wie viele Gesamtbonbons es gibt. Ihr habt es mir zwar alle gesagt, aber er weiß es nicht, also weiß ich es auch insgesamt nicht. Insofern macht es Sinn, wenn das so ist, ja, und das erklärt auch sozusagen, wie das Vorherige zustande kommt. Und bei diesen logischen Sachen gibt es jetzt sozusagen den Umstand, dass SQL nicht nur die übliche zweiwertige Logik hat, sondern eben eine dreiwertige Logik. Also eine Bedingung kann wahr sein, falsch sein oder auch hier kann der Fall sein, dass ich es nicht weiß. Ja? Und jetzt wissen wir zwar bei Arithmetik, wie das läuft, nämlich null plus one ist null, oder ich weiß es nicht und ich zähle was dazu, dann weiß ich es immer noch nicht. Ja? Ist es bei der Logik ein Tacken komplizierter, und das wird halt mit diesen Tabellen gemacht. Ja? Also nehmen wir mal den Verneinungsoperator. Ja? Das Gegenteil von wahr ist falsch. Ja? Das Gegenteil von falsch ist wahr und das Gegenteil von keine Ahnung ist keine Ahnung. Ja? Macht Sinn. So, wenn wir jetzt das OR angucken, ja, also wahr oder wahr, ja, das ist wie in der üblichen Logik wahr, ja, wahr oder unbekannt, ja, ist jetzt plötzlich aber true. Warum? Naja, gut, bei dem logischen Oder-Operator, ja, A oder B, okay, ist der Himmel blau oder ist er grün? Sagen wir mal, ja. Da reicht es uns schon, wenn eins der beiden wahr ist, um den ganzen Ausdruck wahr zu machen, ja. Also ist Obama Präsident oder sind die Außerirdischen gelandet, ja. Obama ist Präsident, die Außerirdischen sind noch nicht gelandet, nach allem, was wir wissen. Aber der ganze Ausdruck ist natürlich wahr, ja. Insofern ist es logisch, wenn true or unknown wieder true ergibt. Und für die anderen Sachen können sich das auch überlegen, ist auch logisch. Und das ist einfach nur nochmal so eine Sperrenzchen-Geschichte, die man wissen kann, aber vielleicht nicht unbedingt wissen muss. Ja? Dann zum Abschluss, es gibt halt noch so Geschichten, die Ihnen diese Arithmetik ersparen. Da gibt es halt den Between-Operator. Es gibt auch noch hier diesen In-Operator, der Ihnen das auch erspart. Jetzt Semester gleich 1, OR gleich 2 und so weiter. Dann gibt es Geschichten wie Like, ja. Das ermöglicht Ihnen, sagen wir mal, unscharfe Anfragen zu stellen. Ja? Wenn Sie jetzt um Gottes Willen nicht wissen, ob der Theophrastos, der gute Junge, jetzt mit TH geschrieben wird oder nicht, ja? Dann können Sie sagen, naja, gib mir mal alles, was Theophrastos ist, und ob da jetzt ein H ist oder nicht, interessiert mich nicht. Und da haben Sie jetzt zum Beispiel Platzhalter wie genau ein Zeichen, das mich nicht interessiert, oder beliebig viele Zeichen, die mich nicht interessieren. Und auf diese Weise kann man halt ein bisschen weichere Anfragen stellen. Das ist ein Konstrukt, wo Sie einfach Fallunterscheidungen machen können. Und zum Schluss, wir haben ja gesehen, mit unserem Select können wir im Prinzip ja ein Join verschiedenster Art sowieso bauen. Es gibt aber in manchen SQL-Dialekten auch explizite Join-Anfragen, aber auch das ist was, was Sie eigentlich nicht unbedingt jetzt hier brauchen. Ja? Nur der Vollständigkeit halber. Und an dieser Stelle würde ich, ein feierlicher Moment, die ganze Datenbankgeschichte beenden. Ja? Da ich ja jetzt ja nun in jeder Vorlesung vorher schon den Sermon abgelassen habe, was wir jetzt so alles gemacht haben, und da eigentlich immer alle da sind, würde ich jetzt nicht nochmal durchgehen und sagen, wie weise wir jetzt in Sachen Datenbanken geworden sind. Das kann man halt insgesamt sich nochmal zu Gemüte führen. Ja? Auch hier wieder der Hinweis ad unum, machen es einfach mal die Aufgaben, versuchen es das. Ja? Versuchen heißt vernetzen. Und ich habe, wie gesagt, gerade letztens war mal wieder der Fall, jemand, der die Klausur zum 5. Mal geschrieben hat. Warum? Weil er halt einfach nur durch die Folien durchgegangen ist und sich nur die Lösungen angeschaut hat. Wenn ich das mache, kann ich kein SQL, dann kann ich auch keine ER-Modellierung machen. Das ist ein Vorgang, eine Fertigkeit, und die erwirbt man sich nur durch Üben. Durch Nachvollziehen kann man nur Faktenwissen sich aneignen. Ja, mir eine E-Mail schreiben. Also es gilt ja für alle anderen auch. Ich habe ja verschiedene schon verarztet auf diese Methode. Ja. Wenn Sie mir schreiben, dann lade ich Sie ein. Aber bitte dazu schreiben hier für Einführung Informatik, weil ich habe mehrere Piazza-Instanzen. Wenn Sie nur sagen, ich kann mich nicht einloggen, weiß ich nicht für was, kann Sie pauschal in alle einladen. Dann haben Sie auch noch, was weiß ich, Social Computing, wenn Sie da Spaß dran haben. Also wenn Sie mir das schreiben, dann lade ich Sie wieder ein, und dann sollte es eigentlich klappen. Also es hat, glaube ich, bei allen noch geklappt, ja. Das so als insgesamt als Hinweis. So, ja, also das war's zu Datenbanken. Wer ist froh? Exzellent. Wer ist nicht so froh, wer trauert ein bisschen? Oh, Mann, Sie hätten mir jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis gönnen können. Mann, so gemein. Okay, dafür räche ich mich, ja, indem ich jetzt zu Java übergehe, ja. Bitte was? Verstehe. Ja, jetzt ist schon zu spät. Jetzt ist der Onkel Groh schon beleidigt und rächt sich mit Java, ja. Gut. Also, erstmal ist ja zu klären, was wollen wir für Java für ein Buch hernehmen. Bei Datenbanken war der Fall ganz klar, das Camper-Buch ist die Bibel und das Camper-Buch ist großartig, bitte verwenden Sie es. Und das Übungsbuch von Martin Wimmer und vom Herrn Camper ist auch großartig, bitte verwenden Sie es. Ja, Ende der Ansage, wer unbedingt was anderes hernehmen will, kann es denn in Gottes Namen auch machen. Wir nehmen für Java, also ich empfehle Ihnen das hier, und das ist auch das, nach dem wir ein bisschen vorgehen werden. Ja, das ist die Firma Sun hat ja, gut, mittlerweile dürfte der Link auch gar nicht mehr funktionieren, weil inzwischen wurde ja Sun von Oracle gekauft, oder zumindest der Java-Kram, ich weiß gar nicht. Also, früher gab es eine Computerfirma, die hieß Sun, die hat Java entwickelt, ja. Und gleich von Anfang an haben Leute ein ziemlich gutes Tutorial geschrieben. Und dieses Tutorial erklärt halt wirklich Step by Step, wie man in Java programmiert. Das ist eine, sozusagen die offizielle Ressource. Ja? Die ist auf Englisch. Und da kann ich immer nur sagen, schauen Sie sich englische Lehrbücher an, weil in Übersetzungen gibt es meistens Fehler. Und ja, meine viele Begriffe in der Informatik sind halt Englisch. Also insofern, das ist schon eine gute Sache. Jetzt sagen manche, nee, will ich nicht, ist kein Problem. Auch dafür gibt es halt Bücher. Es gibt halt Java for Dummies, Java ist eine Insel. Es gibt also jede Menge Bücher. Wenn Ihnen die besser taugen, okay, kein Problem. Ja? Aber dieses Tutorial ist eigentlich ganz nett und da wollen wir uns dran halten. Ich update den Link nochmal, aber Sie finden das 100%. Wenn Sie Java Tutorial in Google eingeben, 100%ig agreed. Ja? Und dieses Tutorial macht halt erstmal so Worte, warum Java toll ist, Fasel, Fasel, können es im Grunde genommen überspringen. Wir steigen auch ziemlich medias in res ein. Ja? Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, was ist denn überhaupt Java, um Gottes Willen. Ja? Und ich habe bei jedem dieser kleinen Kapitelchen jetzt nochmal schlechtes Englisch, Deepening Readings gibt es natürlich nicht, aber auch das kann man sicher noch korrigieren, Ihnen die Literaturstellen jetzt in dem Tutorial angegeben, ja, die sich auf das beziehen, was jetzt hier gemacht wird. Das heißt also, erstmal sehen Sie ja, oh Gott, der Groh wissenschaftlich total verpönt, er hat Wikipedia angegeben. Ja. Also ich bin natürlich jemand, der sagen wir mal, wissenschaftlich eher im Bereich Social Computing tätig ist. Ja, also wenn ich nichts von Wikipedia halte, wer hält dann was davon? Zweitens, natürlich bleibt es richtig, dass man in der wissenschaftlichen Ausarbeitung kein Wikipedia zitieren kann, ja, weil es halt keine peer-reviewed Source ist. Aber zum Lernen ist es natürlich trotzdem großartig, speziell weil der Wisdom of the Crowd-Effekt bei diesen Artikeln, wo es um Informatik geht, natürlich schon eine wirklich gute Kontrollinstanz ist. Also es kommt selten vor, dass jetzt ein Informatikartikel horrende Fehler enthält. Da würde ich also von daher mal ausgehen, dass das relativ gut ist. Das ist für die, die es interessiert, was imperative und deklarative Programmierung ist. Wir haben nur zwei Slides dazu, aber kann ja sein, dass es jemand interessiert. Ja, okay, gut, ich mache mir keine Hoffnung. Auf jeden Fall unten die vier sind halt die Kapitelchen, um die es geht. Und ich werde die Links noch anpassen. Ja, aber jetzt glaube ich, das Ding heißt jetzt javaoracle.com. Sie finden aber mit Sicherheit das, was ich meine. Ja? Also nicht verzweifeln. Ja, Programmiersprachen. Jetzt kann man ja sagen, okay, gut, Herr Schlichter hat uns schon erklärt, was Programmiersprachen sind. Stimmt ja auch, deswegen können wir auch ziemlich schnell drüber hinweggehen. Ist denn SQL auch eine Programmiersprache? Naja, das ist jetzt so eine ganz interessante Geschichte. Also SQL ist natürlich was, wenn Sie ein Select-Statement eingeben, macht der Computer was. Ja? Aber im Allgemeinen wird man in der Informatik an Konzepten interessiert sein, die eine Eigenschaft haben, die man ja Turing-vollständig nennt. Ja? Und zwar gibt es, man kann sich ja überlegen, Herr Schlichter hat Ihnen ja auch erzählt, was ein Algorithmus ist. Ja? Ein Algorithmus ist ein Rezept, was elementar ausführbare Einzelanweisungen enthält. Ja? Und diese Rezepte bedienen sich typischerweise neben einzelnen Anweisungen zweier Konstrukte, nämlich der Verzweigung, also wenn das der Fall ist, macht das, wenn das der Fall ist, macht das, oder Schleifen. Also Algorithmus zum Spaghetti Bolo kochen, ja, nehmen Sie eine Zwiebel und hacken Sie so lange, bis die Würfel nicht größer sind als. Ja, wenn Sie so eine riesen Gemüsezwiebel haben, müssen es halt ein paar Mal mehr mit dem Messer so machen. Ja? Das heißt, Sie wissen vorher nicht, wie oft. Das ist schon mal was ganz Entscheidendes. Und diese Algorithmen, die enthalten natürlich solche Sprachkonstrukte, wie diese Alternativen oder die Schleifen und so weiter. Und in der theoretischen Informatik können Sie sich überlegen, was ist denn die mathematische Struktur, die ich überhaupt mit Algorithmen beschreiben kann? Was ist berechenbar in diesem Computersinne? Ja? Und es gibt ganz, ganz viele Sprachen in der Informatik, die Ihnen schon das Maximum an Berechenbarkeit liefern. Und soweit ich weiß, kann man das mit dem Standard SQL jedenfalls nicht. Warum? Weil man keine Schleifen zum Beispiel so einfach machen kann. Ja? Also SQL ist eher dafür ausgelegt zu sagen, ich will was Bestimmtes wissen, gib mir das, vielen Dank, auf Wiederschauen. Ja, so One-Shot-mäßig. Ja? Und diese anderen Konstrukte, die können halt mehr. Und HTML zum Beispiel ist auch keine Programmiersprache in dem Sinne. Weil was HTML tut, ist einfach zu spezifizieren, wie eine Webseite aussehen soll, fertig. Bumm. Es wird an Ihren Browser ausgeliefert, der Browser schaut sich's an, vielen Dank, so muss ich das malen, Dankeschön, fertig. Und eine Programmiersprache, in der Sie Rezepte formulieren, die ist hoffentlich immer in diesem Sinne vollständig, wie ich es erklärt habe. Und die meisten echten Programmiersprachen sind das. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge davon. Ich glaube, Herr Schlichter hat es auch schon gesagt. Grob kann man jetzt mal, Cursor, vielen Dank, Zeigeroptionen, kann man jetzt mal eine Unterteilung machen in imperative Programmiersprachen, die im Wesentlichen Schritt für Schritt sagen, was zu tun ist, die Ihnen also sagen, wie Sie ein Problem lösen, indem Sie also Algorithmen ja, mit dem How an der Orientierung von How formulieren können. Wie geht das genau? Ja? Und dann gibt es noch deklarative Programmiersprachen, die im Wesentlichen sagen, was sie wollen und von was sie ausgehen und die dann einen Standardmechanismus haben, nach denen sie das zum Beispiel logisch zusammenwürfeln. Ja? Das ist also eher, was wollen sie haben und wie das dann geht, abfolgemäßig, macht der Computer sozusagen immer gleich. Also ein typisches Beispiel ist halt eine logikbasierte Sprache, ist halt Prolog zum Beispiel, ja. Da verwenden Sie im Grunde genommen eine Variante der Prädikatenlogik, um aus Schlüssen wieder Schlüsse zu machen. Ja. Standardbeispiel dafür ist zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich. Das ist ein logisches Statement, kann man zu wahr oder falsch auswerten. In dem Fall ist es wahr. Ja. Sokrates ist ein Mensch. Das heißt, Sokrates impliziert Mensch. So, wieder ein Statement, kann man auch zu wahr oder falsch auswerten. Und wenn das Ihre Wissensbasis ist, dann kann der Computer zum Beispiel ganz einfach schließen, dass Sokrates auch sterblich ist. Weil er ist ja ein Mensch und alle Menschen sind sterblich, also ist er auch sterblich. Klingt jetzt total Banane, geht aber auch komplizierter. Ja, und das macht im Grunde genommen Prolog. Dann gibt es funktionale Sprachen, die sind in der letzten Zeit auch sehr viel beliebter geworden, die Ihnen also einfach sagen, was Sie eigentlich ausgerechnet haben wollen, und der Computer macht es dann auf eine gewisse Weise. Das sind aber eher so spezielle Geschichten, da werden wir überhaupt nichts dazu sagen. Wir sind eher hier unterwegs und da würden wir dann nochmal eine Unterscheidung machen, nämlich zwischen den Sprachen, die prozedural sind, die also diese ganzen lustigen Anweisungen auch in so Pakete packen können, die man dann Prozedur oder Funktion oder so nennt und wo man dann so Blöcke draus bauen kann. Ja? Also zum Beispiel, wie koche ich Spaghetti Bollo, ist halt eine Prozedur. Wie koche ich Spaghetti Carbonara, nächste Prozedur. Wie mache ich Pizza Capricciosa, nächste. Und dann können Sie insgesamt aus diesen Blöcken ein Programm machen, was irgendwie ein italienisches Restaurant und seine Abläufe dann irgendwie klar macht. Ja? Und das ist zum Beispiel C. Und C ist eine Sprache, in der zum Beispiel Linux-Betriebssystem geschrieben ist. Ja? Also relativ hardware-nah. Und was aber modern eigentlich ist, sind objektorientierte Sprachen. Und objektorientierte Sprachen, da ist Java halt ein Beispiel. Und wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Jetzt kann man sich überhaupt mal fragen, ja, um Gottes Willen, warum habt ihr denn Java ausgewählt? Ja, wir haben euch doch nichts getan. Hätt's denn nicht auch Visual Basic getan? Und die Antwort ist ja, bis vor 5 Jahren gab es in dem Kurs Visual Basic, als wir die Übungen noch nicht gemacht haben. Aber ich habe das dann zusammen mit dem Jan abgeschafft, sozusagen, weil ich Visual Basic eigentlich nicht so für so den letzten Wurf halte, der universell für Sie einsetzbar ist. Also Java hat nämlich den riesen Vorteil, es ist eine Sprache, die zusammen mit der riesigen Klassenbibliothek, die es gibt, die Ihnen ermöglicht, alles zu machen. Ja? Wenn Sie ein Spiel programmieren wollen, go for it, ja. Eine Bankanwendung, viel Spaß. Ja? Sie können alles mit Java machen. Webseiten, Webanwendungen, keine Ahnung. Und deswegen ist es universell und für uns gut geeignet. Ja? Alternativen wären zum Beispiel so Dinge gewesen wie Python. Python ist auch, da kann man auch objektorientiert programmieren. Es ist aber im Wesentlichen eine skriptorientierte Sprache, die vieles bisschen einfacher macht, weil man in Python, tja, wie soll man sagen, ein bisschen schlampiger operieren kann. Ja? PHP wäre auch so eine Sprache, in der man ein bisschen schlampig sein kann, aber schlampig wollen wir ja nicht sein, wir wollen es ja richtig machen. Ja? Gut, deswegen also Java. Dann müssen wir uns noch eine andere Unterscheidung klar machen. Man kann unterscheiden zwischen Sprachen, die kompiliert werden mit Hilfe von einem Compiler, hat Herr Schlichter, glaube ich, auch schon erklärt, oder? Zumindest grob. Was Sie da machen, ist, Sie nehmen den Programmcode und übersetzen den für jedes Betriebssystem oder jede Ablaufumgebung, jede abstrakte, sagen wir mal, speziell. Das heißt, Sie haben ein C-Programm und das können Sie jetzt für Mac OS so und so übersetzen und für Windows anders, ja? Und dann haben Sie sozusagen verschiedene Executables, ausführbare Programmeinheiten. Ja? Und ein universelleres Konzept ist das, dass Sie virtuelle Maschinen benutzen. Und das funktioniert bei Java so. Das heißt, Sie haben einen Java-Programmcode und der wird von dem Java-Compiler, man weiß nicht, ob man ihn wirklich als Compiler bezeichnen soll, in ein interpretierbares Zwischenformat übersetzt. Und angedeutet hier durch dieses Pattern läuft dieses Zwischenformat hier auf verschiedenen Java Virtual Machines. Ja? Das heißt, Sie können diese interpretable.class-Files sowohl auf Linux oder Mac OS oder jedem anderen Exotensystem ablaufen lassen. Und das geht natürlich nur, wenn auf der jeweiligen abstrakten Ablaufumgebung, also auf der Mischung von Hardware und Betriebssystem, nochmal eine Zwischenschicht ist, die diese universelle Geschichte ermöglicht. Und diese, diese Zwischenschicht wird natürlich wiederum für die jeweilige Ablaufumgebung speziell übersetzt, ja, speziell programmiert. Das interessiert uns aber nicht. Uns interessiert sozusagen hier nur diese schöne runde Oberfläche, auf der alles gleichzeitig oder alternativ in gleicher Weise laufen kann. Ja? Und warum heißt es Virtual Machine? Weil diese Java Virtual Machine zum Beispiel sich so verhält wie ein abstrakter Computer. Ja? Das heißt, die abstrahiert noch stärker von der jeweiligen Ablaufumgebung und stellt sozusagen eine virtuelle Ablaufumgebung bereit, in der wir dann operieren können. Das ist ein anderer Vorteil von Java. Egal, was Sie haben, das Programm in Java sieht immer gleich aus. Ja? Und das ist für C zum Beispiel definitiv nicht der Fall. Ja? Also wenn Sie in Windows mit C rummachen wollen, wird es bei etwas komplizierteren Sachen immer spezifisch sein und bei Linux im Zweifelsfall anders aussehen. Ja? Java ist also von daher auch nice. So, wie geht imperative Programmierung? Also, zuerst müssen wir uns mal klar machen, was wir für ein Modell von einem Rechner haben wollen. Herr Schlichter hat das ja auch schon alles ausführlich gemacht. Deswegen, also was jetzt hier auf der rechten Seite ist, das soll mal unser Modell von einem Rechner sein. Und in dieser von Neumann-Architektur ist es so, dass Anweisungen und Daten im Grunde genommen in der gleichen Art Speicher liegen. Ja? Konzeptionell gibt es da innerhalb natürlich auch Einteilungen und so weiter. Aber wir haben einen riesigen Speicher, ja? Und den wollen wir uns so vorstellen, dass er in Zellen eingeteilt ist und in diese Zellen können irgendwelche Daten aufnehmen. Ja? Und nehmen wir mal an, diese Zellen seien durchnummeriert. Ja? Und nehmen wir weiter an, dass diese Zellen Namen hätten, was sie in echt nicht haben, was wir jetzt einfach konzeptionell annehmen. Und sie haben einen Inhalt. Ja? Und dann gibt es innerhalb dieses einheitlichen Speichers, der für Daten und Anweisungen gedacht ist, jetzt bestimmte Bereiche, die für Daten reserviert sind und bestimmte Bereiche, in denen eher Instruktionen stehen. Ja? Und das wollen wir jetzt mal so hier mit dem Grün und dem Orange uns eingeteilt vorstellen. Das heißt, das ist nichts anderes als ein primitives Modell für einen Speicher in einem Computer. Ja? Und in der Realität sind die Sachen natürlich ein bisschen komplizierter. Das heißt, Sie haben jetzt, was weiß ich, 4 Gigabyte RAM, ja? Aber Sie haben zum Beispiel einen 64-Bit-Adressraum, ja, der ja viel größer ist. Das heißt, Sie haben zwar konzeptionell 2 hoch 64 viele dieser Speicherzellen, die Sie ansprechen können, aber vielleicht einen sehr viel kleineren physikalischen Speicher. Das heißt, der Rechner muss halt schauen, dass er das Zeug von der Festplatte in das RAM befördert und da dann so ein Page-Mapping macht. Das war auch schon in der Vorlesung dran, interessiert uns jetzt aber nicht. Ja? Wir als Programmierer können den ganzen Adress-Space zugreifen und das ist unser Modell von dem Speicher, auf dem wir operieren. Ganz egal, wie unsere Hardware jetzt wirklich aussieht. Ja? Und so ein imperatives Programm ist einfach eine Abfolge von Statements, also von einzelnen Dingen, die diesen Zustand, wie er denn mal ist, ändern. Das heißt also zum Beispiel, das ist der Zustand, den wir haben im Computer zu irgendeinem Zeitpunkt der Ausführung. Also wir haben hier angefangen und haben Boolean Plato deklariert, int Horst, int Heiner und int Fritz, was auch immer das ist, sehen wir dann, sind Integerzahlen, Boolean sind Wahrheitswerte. Dann haben wir angefangen und sagen, okay, also was hat Boolean Plato gemacht? Es hat dieser Zellnummer einfach den Namen Plato gegeben, konzeptionell. Ja? Und hier mit der Anweisung Plato gleich false schreiben wir hier den Inhalt false rein. Genauso wie wir der Zelle Horst, die wir hier mal angelegt haben, jetzt mit dieser Anweisung den Inhalt 101 geben können. Ja? Und Sie sehen schon, das Ding läuft immer eins weiter von oben nach unten ab. Ja, das ist einfach eine ganz normale Sequenz von Statements. Und jedes Statement verändert den Zustand des Computers. Ja? Also ich habe dieses Memory-Konstrukt zu einem Zeitpunkt X, dann kommt die nächste Anweisung, die macht irgendwas, dann habe ich zum Zeitpunkt X plus 1. Dann kommt die nächste Anweisung, macht irgendwas und da habe ich zum Zeitpunkt X gleich 2 und so weiter. So nudelt das ganze Ding halt durch. Ja? Und jetzt haben wir hier irgendwie den Heiner auf 2 gesetzt und den Fritz haben wir als Horst plus Heiner gesetzt. Ja, und wenn wir jetzt hier sind und haben das Rote noch nicht ausgeführt, ja, ist das der Zustand, wie wir ihn haben, ja, und wenn wir das Rote ausführen, dann haben wir hier auch noch die 2000 reingeschrieben, okay, also im Prinzip immer neuer Zustand, eigentlich relativ simpel, ja. Und warum heißen jetzt manche Sprachen prozedural? Antwort, weil ich diese Statements, egal was die jetzt bedeuten, kapieren wir ja noch nicht, weil was A mal A, return, was soll das sein? Ja, haben wir alles noch nicht gehabt. Aber was wir kapieren können, ist, dass wir diese Statements gruppieren können. Ja? Das heißt zum Beispiel, Beispiel von vorhin, alle Statements, die in Spaghetti Bolo kochen, die nehmen Sie, packen Sie zusammen und geben Ihnen den Prozedurnamen Bolo kochen. Ja? Genauso können Sie auch sowas Schwachsinniges haben wie die Funktion, die eine Zahl nimmt, mit sich selbst addiert und dann quadriert. Und der geben wir jetzt diesen grünen Namen. Do self sum square. Und diese Grüppchen hier, ja, die heißen je nach Kultur, Funktionen, Methoden, Subroutinen, Prozedur, die haben ganz viele Namen. Ja? Und in manchen Programmiersprachen kommt es auch darauf an, ob die jetzt was zurückgeben oder ob die irgendwas als Input nehmen. Im Grunde genommen ist es wurscht, ja? Für uns jetzt mal. Wir kommen da noch genauer drauf. Also bei Spaghetti-Bolo-Funktionen haben Sie hier eine ganze Menge von Eingaben. Also Zwiebel, Hackfleisch, Basilikum, Spaghetti und so weiter. Und als Ausgabe kriegen Sie halt einen Teller Bollo. Ja, so machen die Dinger das. Eigentlich relativ straight. Und die Vorteile sind, wenn Sie das nicht machen würden und würden 5-mal Spaghetti Bollo kochen müssen, dann müssten Sie diesen Code, der Ihnen Spaghetti Bollo macht, einfach 5-mal untereinander kopieren, weil das Ding läuft ja von oben nach unten ab. Ja. Und das ist natürlich schwachsinnig, also packen Sie das einmal hin und sagen dann irgendwo anders, mach das 5-mal. Ja? Man kann es auch besser testen, weil Sie sozusagen, Sie können einfach nur die Bollo testen und sagen, schmeckt die gut oder schlecht. Ja? Wenn Sie jetzt das ganze italienische Restaurant sind, dann uns kommen keine Kunden, ja, woran kann es liegen? Entweder die Bollo ist eklig oder die Carbonara ist eklig oder die Pizza ist eklig, ja. Wenn Sie Ihren Prozess verbessern wollen, müssen Sie halt nachschauen. Ist die Bollo eklig oder liegt es doch an der Carbonara? Also Sie können einzeln die Funktionen testen. Das führt zu einer gewissen Modularität. Ja? Das heißt also, wenn ich in der Funktion irgendwas ändere, ja, und sagen wir mal jetzt statt Basilikum Rosmarin in die Bollo reinmache, ja, kommt immer noch ein Teller Bollo raus, den der übergeordnete Code dann dem Kellner geben kann, und der gibt es dem Kunden und kassiert und Fasel. Dem Kellner ist sozusagen wurscht, ob da Rosmarin drin ist. Er hat immer noch einen Teller Bollo. Das heißt, ich kann das intern machen, ohne dass ich denjenigen belästigen muss, den der von mir jetzt Bollo will. Das heißt, der Kellner geht immer noch zum Koch und sagt, ey, gibst du mir mal konkret Bollo? Und dann gibt er ihm einen Teller Bollo. Ja? Der ist zwar jetzt anders gekocht, aber ist ja wurscht. Und man kann wiederverwenden und so weiter. Es also macht unmittelbar Sinn. Deswegen heißen Sprachen, die das machen, prozedural. Ja, gut. Und wie geht das jetzt? Wie verwenden wir diese Prozeduren in prozeduralen Programmiersprachen? Naja, so. Also, das heißt, Sie haben so irgendwie so eine Art übergeordnetes Programm. Ja, und das hat halt auch wieder Anweisungen. Und eine dieser Anweisungen kann halt sein, dass Sie jetzt diese Prozedur oder Funktion oder Methode aufrufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier angekommen sind, Heiner ist 2, jetzt wollen wir 2 plus 2 hoch 2 haben und das soll dem Heiner wieder zugewiesen werden. Ja? Was wir hier schon lernen, Verzeihung, ist, es gibt bei diesen Zuweisungen offensichtlich eine rechte Seite, da wird irgendwas ausgewertet und bei der linken Seite wird das bestimmt, wo man denn das Ergebnis reinschreibt. Ja? Im Grunde genommen, vorhin haben wir das ja gehabt, also hier diese Zelle, diese Zahl wissen wir nicht beim Programmieren, wir wissen nur, es gibt eine Zelle, die heißt Heiner und da sind Zahlen drin und da kann ich reinschreiben, was ich will. Ich kann auch Heiner den Wert nehmen und den Horstwert zusammenzählen und wieder in Heiner reinschreiben. Warum nicht? Ja, kann ich also alles machen. Und hier will ich also den Heiner mit sich selbst addieren und quadrieren. Wir haben gesagt, das machen wir in der Funktion, die wird hier also quasi aufgerufen. Das heißt, der Kontrollfluss, ja, das ist einfach das, was sequenziell sozusagen durchgeht, der wird jetzt von diesem übergeordneten Stück Code auf diese Funktion umgeleitet und in der Funktion nudel ich jetzt wieder Tröpfchen für Tröpfchen die Anweisungen durch, ja, bis ich hier unten angekommen bin und dieses Return sagt einfach, jo, alles klar, fertig, habe ich abgeschlossen, gib's dahin zurück, wo ich aufgerufen wurde, und das heißt, dann sagt der Computer, okay, ich habe es jetzt kapiert, das Ergebnis ist 4, ja, und das kann ich jetzt meinem Heiner zuweisen. Dann gehe ich zur nächsten Zeile. Oh, shit, ich soll es schon wieder machen. Naja, gut, okay. Das heißt, ich gehe hier eins weiter und muss ich wieder in die Funktion. Das heißt, ich fange wieder an, hier durchzunudeln. Und der Unterschied ist, beim ersten Mal habe ich einen bestimmten Eingabewert, beim zweiten Mal habe ich einen bestimmten anderen Eingabewert. Ja, ist ja wurscht. Und dann ludelt das wieder durch und es wird wieder zurückgegeben, aber jetzt an die aktuelle Stelle und wir machen weiter. Ja? Das ist immer so dieses Hep, ohne Funktion. Hep, ah ja, fertig und zurück. Ja? Also im Prinzip ganz simpel. So, das ist das. Jetzt kann man in diesen Funktionen entweder sehr selbstbeschränkt sein, und kann nur auf das zugreifen, was innerhalb der Funktion auch bekannt ist. Da wäre jetzt unser Bollo-Kochen ein gutes Beispiel. Also Sie tun die Zwiebeln rein, das Hackfleisch und so weiter und dann können es noch kochen. Wenn Sie was vergessen haben, dann können Sie das irgendwie natürlich noch irgendwie extra einbeziehen und können sagen, ja, wenn denn jetzt noch die Luftfeuchtigkeit so und so ist, dann muss ich etwas mehr Olivenöl nehmen, ja. Die Luftfeuchtigkeit ist Ihnen aber leider nicht bekannt, also rufen Sie irgendwie beim Wetterdienst an. Ja? Das wäre so eine Art Bezug auf eine globale Variable. Also eine Variable, wir werden noch sehen, was das ist, ist im Prinzip einfach nur ein Name für so eine Zelle, die ist halt nicht in der Funktion jetzt unbedingt lokalisiert, sondern außerhalb. Das kann man machen, ist aber schlechter Stil. Warum? Weil dann natürlich die Bezüge wieder sehr viel komplexer werden. Es ist so ein bisschen wie die verschachtelten SQL-Anfragen. Es ist immer schön, wenn Sie irgendwas self-contained haben, irgendwas, was Sie haben alle Informationen, jetzt können Sie was damit machen, fertig und wieder rückgeben, statt jetzt auf alle möglichen Dinge zu verweisen. So.
Wenn ich mich da von Befehl
Also die Frage war, wenn ich mich von Befehl zu Befehl bewege, wird der vorherige Wert überschrieben? Na, die Sache läuft folgendermaßen. Also Sie kommen jetzt zum Beispiel, Sie sind damit fertig und kommen jetzt hier hin. Ja? Was passiert? Sie schauen sich zuerst die rechte Seite an. Das ist ein Ausdruck, den kann man zu irgendeinem Wert evaluieren. In dem Fall ist es nur die Zahl 3. Sie könnten auch 2 plus 5 da drin stehen haben. Da kommt 7 raus, das ist eine Integerzahl, die hat den Wert 7. Und dann nehmen Sie dieses 7 und weisen das der Speicherzelle zu, die Heiner heißt. Ja? Und was da vorher drin stand, wird überschrieben. Ja? Das auf jeden Fall. Das ist lost. Gut, das ist das. Und es ist klar, wenn man Dinge macht, sollte man sie möglichst lokal halten. Ja? Das ist eigentlich auch im echten Leben eine gute Eigenschaft. Ja? So. Jetzt können Sie sich fragen, naja gut, Kro, komm, Laber, ich meine, prozedurale Programmiersprachen interessieren uns doch nicht. Wir wollen es doch objektorientiert machen. Warum hast du das nicht gleich erklärt? Naja, die Geschichte ist die, wenn Sie Objektorientierung machen, oder anders angefangen, bei den Prozeduren, was Sie sozusagen kapseln, ist eine bestimmte Funktionalität, also Bollo kochen zum Beispiel. Ja? Aber die Daten, da machen es eigentlich keine richtigen Aussagen darüber. Okay? Und Objektorientierung geht jetzt einfach hin und kapselt Daten und Funktionen in sogenannte Objekte. Ja? Also, was wäre das? Nehmen wir mal an, Sie wollen das Objekt Gros in Ihrer Programmiersprache beschreiben. So, der Gros hat eine ganze Menge von Verhaltensweisen. Also der Gros kann sehr gut Bollo kochen, ja? Er kann auch irgendwie rumhampeln oder was über Informatik erzählen. Also er hat eine ganze Menge von Funktionen, die er ausführen kann. Ja? Aber der Gros hat ja auch Daten. Also er hat irgendwie so ein komisches Hemdlein an, was gestreift ist, und er ist groß und hat so eine komische Bono-Brille und was weiß ich. Das sind halt alles Daten über den Gros. Ja? Und die haben nichts damit zu tun, was er kann. Also ich kann auch mit einer anderen Brille Bollo kochen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt jetzt die Brille auf. Ja? Und das heißt, ich kann also alles, was ich an Anschauung in der echten Welt habe, ist eigentlich ein Objekt. Ja? Und das ist im Prinzip ist es ja auch physikalisch schon mal ganz interessant. Also wir leben ja nicht in so einem Kontinuum, sondern die Welt ist irgendwie diskret. Ja? Reicht von der Quantenmechanik bis zur Biologie und zu Organismen. Irgendwie scheint es Sinn zu machen, Dinge zu haben, die man abzählen kann in der Natur, beziehungsweise die Naturgesetze, die machen das halt. Ja? Und diese Dinge haben halt ein Innen und ein Außen. Also der Gros endet halt hier. Ja? Und da, das gehört nicht mehr zum Gros. Ja? Also wenn Sie was modellieren wollen, machen Sie das so. Das haben wir bei den Datenbanken auch schon gehabt, nämlich die Entities. Ja, das waren genauso Objekte im Grunde. Der einzige Unterschied ist, die Objekte bei den Datenbanken hatten kein Verhalten. Ja, hier die beim Programmieren haben Verhalten. Und diese, Sie können die Daten im Prinzip auch natürlich, oder Sie sollten sie als einen momentanen Zustand begreifen. Ja, also im Moment hat der Gros die Brille auf, jetzt hat er sie nicht mehr auf. Ja, ist also einfach ein Zustand, der sich auch ändern kann datenmäßig. Und dieses Verhalten, also diese Zustände, die nennen wir Fields. Ja, also ein Field ist zum Beispiel Brillentyp oder hat auf der Nase. Ja, kann wahr oder falsch sein. Und das Behavior wird halt durch diese Methoden, Prozeduren kodiert. Ja, und was wir natürlich haben, ist, dass wir Lokalität haben wollen. Das heißt, die Methoden eines Objekts sollten sich dann möglichst an den Feldern orientieren oder nur die benutzen, die das Objekt auch hat. Wird nicht immer gehen. Schauen wir dann, wie das dann anders machbar ist. Und so ist es halt. Ja? So, jetzt haben wir gesagt, in den Datenbanken, da gab es ja auch sowas wie Tabellen. Und zum Beispiel hatten wir die Professorentabelle. Ja, jetzt nennen wir die mal Lehrende und subsumieren wir mich da mal drunter. Ja, dann stehe ich halt als eine Zeile drin. Okay, aber irgendwie ist ja diese Entity-Geschichte, das haben wir gesagt, das ist ja so eine Art Bauplan. Also jeder Mensch hat, was weiß ich, Personalnummer und Büronummer und was auch immer. Ja, oder immer jeder Lehrende. Okay, und diese das, was früher eine Tabelle war bei den Datenbanken, das heißt jetzt hier Klasse. Das heißt, eine Klasse ist ein Bauplan für ein Objekt. Es gibt die Klasse Mensch und jeder Mensch hat verschiedene Felder, zum Beispiel die Zahl der Nasen, die Zahl der Arme, die Zahl der Beine. Ja? Und die Zahl der Beine ist halt entweder 0, 1 oder 2. Ja? So kann es halt sein. Und jeder Mensch kann einatmen, ausatmen zum Beispiel. Ja? Oder rülpsen. Ja, das kann jeder Mensch. Und dann gibt es halt einen speziellen Mensch, mich, den Gros. Ja, ich bin eine Instanz von Mensch. Die Natur hat einen Bauplan Mensch und davon bin ich sozusagen produziert worden nach dem Bauplan. Ja, man soll es nicht glauben, dass die Natur sowas zulässt. Ja, es gibt ja auch noch, aber es gibt ja zum Glück Evolution. Ja, also interessante Geschichte. Ja, was hat es für Vorteile? Naja, es ist intuitiv, weil die Natur und unsere Erfahrungswelt aus diskreten Sachen aufgebaut ist und weil jede dieser diskreten Sachen Zustand und Verhalten hat. Es ist insofern günstig, weil sie in vielen Bereichen gar nicht an den inneren Details orientiert sind, ja, und im Prinzip diese Objekte nur über eine Schnittstelle zugreifen, ja. Also vielleicht interessiert sie Nullinger, ja, ob meine Leber jetzt aufgrund von irgendwas vergrößert ist oder verkleinert. Sie wollen hier studieren, sie wollen mir eine Frage stellen. Und das Einzige, was sie zugreifen, ist diese mündliche Schnittstelle. Ja. Der Rest interessiert sie überhaupt nicht. Ja. Das ist ganz typisch für objektorientiertes Programmieren. Sie nehmen Sachen her und diese Sachen machen sozusagen Werbung, was sie alles können. Und dann sagen sie, okay, gut, ist schön, dass du Bollo kochen kannst, interessiert mich nicht. Ja? Was ich will dir eine Frage stellen. Ja? Das heißt, eine ganze Menge von Sachen interessieren sie nicht. Und sie interessiert auch nicht, wie ich diese Frage beantworte. Ob ich mich jetzt vorbereite oder nicht. Alles irrelevant, wie das innen drin geht. Sie wollen nur die Antwort. Ja? Das ist Information Hiding. Das heißt, das, was passiert, kann man auch verstecken. Und das dient der Komplexitätsreduktion. Nur so organisieren wir unser Leben. Wir organisieren unser Leben in Abstraktionsschichten. Modularität ist auch klar. Das ist quasi eingebaut. Lokalität, in dem hoffentlich diese Direktive befolgt wird. Wir können den Code wiederverwenden auf vielfältige Weise. Also wenn wir eine Klasse geschrieben haben, die Mensch ist, ja, dann können wir eine Klasse Dozent ganz leicht davon ableiten. Das ist ein Mensch, das heißt, jeder Dozent kann auch einatmen, ausatmen und so weiter und hat auch eine Anzahl von Beinen. Ja? Aber er kann halt auch noch Fragen beantworten, also hoffentlich. Ja? Und das kann vielleicht nicht jeder Mensch dann, also zumindest nicht jetzt so Fragen über Informatik zum Beispiel. Ja? Gut, das sind also Vorteile. Und so sieht's aus in Java. Ja? Also das ist eine Klasse, also so ein Bauplan, in dem Fall für Fahrräder. Das heißt, diese Klasse hat einfach den Bezeichner Bicycle und das ist einfach irgendeine Zeichenkette und das ist ja schon Ergebnis von der Modellierung. Das heißt, dass Sie das Ding Bicycle nennen und nicht Fahrrad, ist ja schon mal eine Entscheidung, die Sie getroffen haben. Und wir lernen schon, alle Dinge, die Sie beim Programmieren machen, müssen Englisch sein. Ja? Müssen nicht im Sinne vom Computer, dem ist es wurscht. Sie könnten auch, was heißt Fahrrad auf Schwedisch? Smör, irgendwas, keine Ahnung. Sie können das auch so nennen, es ist ja eigentlich wurscht, dem Computer ist egal, der kennt nur Zeichen. Aber Sie sollten es immer in Englisch modellieren. Warum? Damit irgendein anderer Mensch auf der Welt auch ihren Code benutzen kann. So, und dann sehen wir schon, dass ein Fahrrad offensichtlich verschiedene Felder hat, die seinen Zustand, seine Datenkapsel darstellen. Also es hat eine momentane Geschwindigkeit, es hat einen momentan eingelegten Gang und eine momentan vorhandene Cadence. Ja. Und dann gibt es noch diese Methoden. Und jetzt haben wir hier halt verschiedene, um halt unseren Gang zum Beispiel zu wechseln. Und das ist jetzt also sehr, sehr simpel. Wenn wir uns das zum Beispiel anschauen, hier Change Gear, das ist offensichtlich so eine Methode, so eine Prozedur. Und die nimmt irgendeinen neuen Wert, also vielleicht ein fünfter Gang, und sagt halt, okay, Gang ist dieser neue Wert. Ja? Das heißt, vorher war der Gang 1. Das ist bei der Initialisierung im Übrigen, sind es die Startwerte. Und jetzt ist er 5, wenn Sie hier in irgendeinem übergeordneten Code das dann anordnen. Okay? Das macht also unmittelbar Sinn. Dieses Void heißt lediglich, dass diese Methoden nichts zurückgeben. Ja? Das war's. Wir werden alles genauer anschauen, ist klar. Ja? So zum Beispiel, warum sind jetzt hier die Klammern? Kann ich auch runde Klammern machen? Und wenn ich 2 Klammern mache, was passiert dann? Alles so interessante Fragen. Antwort muss halt eine geschweifte Klammer sein, sagt Ihnen aber auch die Entwicklungsumgebung. Ja? Und das ganze Ding nennt man halt Klasse. So, wenn Sie jetzt diese Klasse haben, ja, dann haben wir ja gesagt, die Klasse ist ein Bauplan und von diesem Bauplan können Sie sehr viele Räder machen. Ja? Also Rad 1, Rad 2, Rad 3 sind alle Bicycles. Ja? Und in dem übergeordneten Code wird das so gemacht. Also, dass das auch wieder eine Klasse ist, interessiert uns nicht, weil in Java ist alles eine Klasse. Uns interessiert, dass wir irgendwo eine Methode haben, wo der Computer anfängt. Die heißt halt Main. Kriegen wir noch genauer, interessiert uns jetzt auch nicht. Also wir fangen irgendwo an. Und das Erste, was wir machen, ist, wir bauen uns zwei Fahrräder nach dem Fahrradbauplan. Ja? Und das klingt so nach was, wo man mehrere Schritte machen muss. In Java ist es Bauen einfach nur instanzieren, hinstellen. Ja? Das heißt also, es ist nicht noch Schritte beim Bauen machen. Also eigentlich nicht. Ja? Es gibt noch einen Konstruktor, der das dann macht. Aber für diese Fahrräder im Moment, die stellen wir einfach direkt hin. Und das macht zum Beispiel diese Zeile hier. Ja? Das heißt, wir haben ein Fahrrad und das nennen wir Bike 1. Und das machen wir, indem wir New Fahrrad angeben. Ja? Das ist es schon. Mach mir ein neues Fahrrad und nenne es Bike 1. Ja? Das mach mir ein neues Fahrrad und nenne es Bike 2. Okay? Diese Deklaration können wir auch trennen. Wir können sagen, Bike 1 ist ein Name für ein Fahrrad, Bike 2 ist ein Name für ein Fahrrad. Und dann kann ich in einem Extra-Statement nochmal sagen, Bike 1 soll ein neues Fahrrad sein. Kann ich auch trennen. Ja, ist also nicht so wichtig. Und jetzt kann ich mit meinen Fahrrädern Sachen machen. Ja? Und da sind jetzt eben die konkreten Fahrräder gemeint. Ja? Nicht die Klasse. Ja? Mit der Klasse kann ich auch noch Sachen machen, aber eigentlich will ich doch was mit den konkreten Fahrrädern machen. Ja? Und das mache ich mit diesem Punkt-Operator, auch den kriegen wir noch, ja? Und kann zum Beispiel sagen, Bike 1 Speed up 10, ja? Also beschleunige um 10, was immer 10 ist. Oder Bike 1 wechsle den Gang oder Bike 2 wechsle den Gang. Ja? Und das geht nacheinander. Okay? Und was das jetzt macht, ist, diese ganzen Befehle ändern in unserem Fall halt den Zustand dieser Fahrräder. Ja? Sie könnten aber auch die Fahrräder zu anderen Dingen veranlassen. Ja? Also alles, was Verhalten von einem Fahrrad ist, kann ich da benutzen. Also die zwei schrägen Striche sind Kommentare. Ja? So, wenn Sie irgendwo einen Kommentar reinbauen wollen in Ihr Programm, dann machen Sie das mit den zwei Strichen. Ja? Nach den zwei Strichen kommt ein englischer Text, der erklärt, was die nachfolgenden Codezeilen sollen. Und dem Computer sind diese Kommentare vollkommen wurscht, der sortiert die einfach aus. Ja? Aber für Sie als Programmierer ist es gut, weil wenn Sie nach zwei Wochen wieder Ihren Code anschauen, dann wollen Sie ja wissen, was da Sache ist. Ja? Habe ich ja gesagt, es interessiert uns im Moment nicht, deshalb kommen wir noch drauf. Also die Antwort ist, in Java muss alles eine Klasse sein. Ja? Ja, eine Funktion muss keine Klasse sein, aber diese Klasse Bicycle-Demo, die machen Sie nur, damit die eine Main-Funktion hat, wo Sie anfangen können. Ja? Das ist Ihr einziger Daseinszweck. Das ist jetzt so ein bisschen künstlich, aber wenn Sie jetzt eine Menge von Klassen haben, die irgendwas tun, da müssen Sie ja irgendwo mal anfangen. Ja? Sie müssen ja sagen, okay, gut, jetzt geht's los. Und dieses jetzt geht's los, machen Sie halt in Main. Und was dann passiert, ist wieder die ganz klassische Geschichte mit den Abläufen. Ja? Zeile für Zeile für Zeile. Und auch das in die Prozedur springen, was wir vorhin hatten, geht hier ganz genauso. Ja? Also Bike 1 Speed up 10, diese Zeile springt jetzt, also der Kontrollfluss geht hier runter, Sie kommen hier an und was diese Zeile macht, sie springt in diese Methode, führt sie aus und geht wieder zurück. Ja? Ja, klar. Also die Frage war, ich mache zuerst ein Fahrrad und dann möchte ich, dass das Fahrrad irgendwas Special-mäßiges macht oder seinen Zustand ändert. Ja, zuerst kreiere ich es und dann mache ich was damit. Ja? Also kreieren heißt ja, ich stelle so eine Art Standardfahrrad hin. Ja? Und dann, das Standardfahrrad hat jetzt nach Deklaration Geschwindigkeit 0. Dann steht es halt da. Und wenn man fahren möchte, muss man beschleunigen. Ja? Und dann hat es halt vorher Geschwindigkeit 0 und nachher Geschwindigkeit 10. So. Das ist halt einfach, sie machen nach und nach irgendwas mit ihren Objekten. Und diese Objekte liegen im Grunde genommen auch auf eine ganz simple Weise im Speicher. Das sehen wir gleich noch. Ja? Vorher noch 4 Folien. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt eine Intuition, was Programmieren in Java heißt. Ja? Wo sind denn jetzt nochmal die verdammten Unterschiede zu den Datenbanken? Und wo sind die Parallelen? Ja? Also, was ja schon mal ganz klar ist, ist, dass die Klassen in irgendeiner Weise sowas Ähnliches sind wie die Tabellen. Ja? Das heißt, insbesondere sind die Klassen Baupläne, ja, und entsprechend nur der Tabellenstruktur. Und wenn ich in einem übergeordneten Code jetzt Instanzen, also Objekte von Klassen erzeuge, dann entsprechen die einfach den Zeilen in dieser Tabelle. Ja? Also das Gelbe ist ein Bauplan, ja, und das Rosane sind die Instanzen von dem Bauplan. Und wir entdecken auch schon wieder die Daten, die Fields, die Zustände, das sind einfach die Einträge, die ich hier habe. Ja? Also Name, Rang und Raum, Name, Rang und Raum. Ja? Sokrates C4 226, Sokrates C4 226. Und was jetzt eben dieser Key war, ist jetzt unser Variablenname im Grunde genommen. Das heißt, die Keys entsprechen den Variablennamen beim Programmieren. Ja? Und so ist es halt hier. Jetzt, und das hier unten, das war ja die relationale Modellierung, das ist im Grunde genommen ja auch auf der ER-Ebene das, was der Klasse entsprach. Ja? Die Entity. Das da unten ist eine relationale Modellierung von der Entity, also nichts anderes wie die Tabellenstruktur. Ja? Das ist im Prinzip also auch wieder das Gleiche. Und die Typen, die wir hier bei der relationalen Modellierung hatten, sind jetzt die Typen der Felder. Das ist im Prinzip einfach nur eine bisschen andere Benennung. Also wir werden sehen, dass es in Java eine Klasse String gibt, also ein Typ String im Grunde genommen, und die subsumiert halt all diese Konstrukte hier. Und es gibt halt einen Typ Integer, die subsumiert, ist das gleiche wie hier, dieses Integer. Heißt halt nur anders. Hier heißt es Int, hier heißt es Integer. Ja, ist eigentlich komplett wurscht. Ja? Und das große Ding ist jetzt, Sie könnten ja sagen, ja hallo, ja, dann lass mich doch in Ruhe mit deinem Java, wenn das alles gleich ist. Ja, haha. Aber in Java können es nämlich auch noch was machen. Das heißt, die Datenbanken sind irgendwie bisschen tot. Die gammeln so vor sich hin und sind halt so, wie sie sind. Man kann sie noch was fragen, dann sagen sie dir was und dann gammeln sie wieder. Ja? Und Java ist halt, da kann man was machen, da passiert was. Also ein Verhalten gibt es in Java, in den Programmiersprachen, dem entspricht eigentlich erstmal nichts in den Datenbanken. Und daran sind wir interessiert. Ja? Gut. Jetzt gibt es ein Ding, obwohl ich bin leider schon durch. Ich glaube, das machen wir dann das nächste Mal. Ja. Vielen Dank.